Herr, du kannst dies Wunder tun. Ich habe mal erlebt, wie eine Reihe junger Männer, war damals eine reine Jungmännerfreizeit, auf der Hallig Hooge, mitten im Wattenmeer, zum ersten Mal im Leben ein richtiges Wunder erlebt haben. Unser Freizeitleiter Karl Ramseyer, manchen von Ihnen bekannt, war in einen Graben getreten. Nun, das ist da im Wattenmeer keine Kunst, da ist alles voll von Gräben. Und er hat unten am Knöchel ein Paket gehabt. Der Professor, der Kurgast oben war, der Professor aus Hamburg, der es angeschaut hat, hat immer bloß gesagt, ein tolles Ding, so ein Hämatom, tolles Ding. Dann müssen wir sie ausfliegen, da können wir nicht warten mit der Fähre. Und dann haben die ganzen jungen Männer gebetet, zwei Tage später, als das Flugzeug, das von Insel zu Insel hüpfte, kommen sollte und der Professor nochmal nachschaute, hat er wieder gesagt, es ist ein tolles Ding. Da ist ja kaum was zu sehen. Also, nun, Hämatom, auch wenn Gott ein Wunder tut, das schrumpft nicht so schnell zusammen. Aber für die jungen Leute war es ein Erstaunen. Das kann unser Herr Jesus tun. Etwas, über dem selbst der Professor der Chirurgie sagt, das ist ja biologisch, technisch gar nicht möglich. Nicht? Ein tolles Ding. Aber ein viel größeres Wunder ist es, wenn Gottes Wort in unseren Herzen Wurzeln schlägt, wenn wir hören können. Ich möchte mal zuerst ein Wort sagen für alle, die in Jungscharen, Kindergottesdienst, Gemeinschaftsstunden das Wort Gottes auszulegen haben. Bekenntnis seit meinem 14. Lebensjahr, seitdem ich in der Kinderkirche mitmache, Jungscharleite, war immer das Problem, wie kriege ich die biblische Geschichte oder dieses Bibelwort rüber? Wie kann ich so servieren, dass junge Menschen das annehmen? Wie viel Brühe muss ich dazu tun? Was muss ich in die biblischen Geschichten dramatisch noch einbauen? Und das hat sich bis zum heutigen Tag in der Christenheit gesteigert. Das Problem ist, wie wir multimedial, professionell, mit tollster rhythmischer Musik, die bis in den Körper hinein mitwummert, das Evangelium rüberbringen zu den Leuten. Der Apostel Paulus war kein großer Redner. Er hat mal selber bekannt, meine Rede ist schwach. War ein großer Theologe. Aber große Theologen sind oft keine großen Redner. Aber er hat etwas zu sagen gehabt, so dass selbst die gelehrten Leute von Athen hinhörten. Das Geheimnis dessen, dass er etwas zu sagen hatte, hat er in 1. Korinther 2 uns gesagt, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott mir zum Hören gegeben. Jetzt rede ich davon. Nur wer hören kann die Wahrheit Jesu, wem zum ersten Mal das Ohr aufgegangen ist über einen biblischen Abschnitt, der kann drüber reden. Wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über, das ist dann kein Problem mehr. Die Not der Christenheit ist heute, dass wir fasziniert sind vom Gedanken der Vermittlung, wie wir es rüberbringen. Und vielleicht sind wir alle Leute, die gar nicht mehr viel zu sagen haben. Bis hinein in unsere Stunden. Bis hinein in Gottesdienste von ganz treuen evangelikalen Leuten. Das Gebet muss sein, Herr, öffne mir das Ohr, dass ich höre wie ein Jünger. Das ist der Text für den heutigen Tag. Jesaja 50, das Wort aus dem heutigen Losungsbuchwort, das uns aus dem Alten Testament gegeben ist. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet. Gott, der Herr hat mir das Ohr geöffnet. In den letzten Wochen hat es mich doch nochmal bewegt, als ich mir klar gemacht habe, wie haben sich eigentlich die mickrigen Mini-Gemeinden der Mittelmeerwelt, wie haben die es hingekriegt, dass sie nicht bloß überlebt haben, sondern dass nach 300 Jahren der Mittelmeerraum und auf den römischen Heerstraßen bis nach Trier und Augsburg und Köln plötzlich Christengemeinden waren. Das Christentum die Religion im Mittelmeerraum wurde. Die hatten keine packenden Redner, die haben auch nicht einflussreiche Positionen der Gesellschaft erobert. Und gegenüber hatten sie gegen sich den starken römischen Staatskult. Wer nicht die Opferkörner opferte dem Kaiser, der musste über die Klinge springen. Und sie hatten gegen sich diese Religionsvermischung, wie es heute auch wieder dran ist. Auch Islam und Buddhismus und Christentum ist alles eine Sache. Gab es in der Mittelmeerwelt auch ihr Juden und Christen, alles ein. Nein, haben sie gesagt, Jesus ist der Herr. Und sind nicht überfahren worden von der Dampfwalze des mächtigen Synkretismus der Religionsvermischung. Warum? Ja, wenn Sie mal die Apostelgeschichte lesen, da wird manches erzählt von Wundern, dass Lahme wieder gehen konnte, aber das Hauptwunder war, dass Gott Menschen das Ohr geöffnet hat. Eine Stelle wissen die meisten von uns, Philippi, die Lydia, die erste Christin in Europa. Der tat der Herr das Herz auf, dass sie verstand, was von den Aposteln gesagt war. Ganz tief innen drin ist da was aufgegangen. Aber es ging ja schon am Pfingsttag los, als der Petrus, war ein Fischer, ungelehrter Mann, seine Pfingstpredigt hielt, da ging's ihnen durchs Herz. Als der Paulus im pisidischen Antiochien war, da wurden die Heiden froh, als sie das Wort des Paulus hörten. Gehen Sie mal der Spur nach in der Apostelgeschichte. Das Wunder war, dass über der armseligen Predigt der Apostel, über der oft stotternden Predigt, Jesus das Herz und das Ohr aufgetan hat. Ein tolles Ding, wenn Gott das Ohr so öffnet, dass das Herz mitgeht. Normalerweise können wir alle verhältnismäßig gut reden. Manchmal geht uns auch der Lärm auf die Nerven. Und man hat ja etwas erfunden, dass man sich so ins Ohr stopfen kann. Das heißt Oropax. Pax heißt Friede und Ohr heißt Ohr, nicht? Ich habe den herrlichen Frieden im Ohr und wenn die Kinder und Enkel noch so schreien, bloß schlimm wird's, wenn ich das Ohropax vergesse rauszunehmen und meine Frau mir eine wichtige Mitteilung zu machen hat, das Telefon läutet. Offenbar ist bei uns so, dass die Not unseres Menschenlebens, dass wir sagen, Friede, Gott stört mich nicht, viele Menschen stören mich nicht. Wir können gar nicht mehr richtig zuhören. Die modernen Psychotherapeuten sagen, vieles von der Not, wenn Ehen auseinandergehen, ist, dass da zwei Menschen aneinander vorbeireden. Der vornehme englische Gentleman von vorgestern hat zu fragen gepflegt, habe ich recht gehört, wenn ich Sie so verstanden habe, dass Sie meinen? Und dann konnte man sagen, nicht ganz, aber ein bisschen so, nicht? Heute fragen wir gar nicht mehr, so was ich zufällig höre an Stichworten, meine ich, sei schon das Gemeinte. Wir können nicht mehr zuhören, erst recht nicht mehr beim Wort Gottes. Ich musste beinahe 70 Jahre alt werden, bevor ich in der Bibel entdeckte, wie oft dieses Verb hören vorkommt. In der Konkordanz sind es 12 eng gedruckte Spalten, in denen dieses Tätigkeitswort, dieses Verb hören vorkommt, aber meist im Zusammenhang, dass es ein Untätigkeitswort ist, dass wir nicht hören können. Wir meinen immer, wir müssten den Himmel stürmen, damit Gott hört. Das haben die Baalspropheten gemeint. Baal, erhöre uns. Sie haben sich geritzt, dass Gott hören soll. Gott hört gut. Jedes unnütze Wort hört er mit. Ist nicht das Problem Gottes, dass er nicht hört. Aber wir sind so schwer im Hören, dass wir Gottes Wort vernehmen können. Denken Sie dran an die Mose-Geschichte. Hat Gott den Mose berufen, weil er das Schreien Israels gehört hat. Sein Mitleid ist entbrannt. Und dann beruft er den Mose und sagt, geh du hin, du sollst der Befreier sein. Ach, sagt der Mose, sie werden nicht auf mich hören. Und wenn ich ihnen sage, Gott ist mir begegnet, wenn ich sage, gut, ich mache das Wunder mit dem Stab und wenn ich meine Hand in meine Brust hier strecke, dann kommen sie aussätzig heraus und ich kann sie wieder, wenn ich alle Wunder tue, sie werden nicht auf mich hören. Nicht bloß das Herz des Pharao ist verstockt, sondern ihr Herz des von Gott geliebten, auserwählten Volkes ist verkrustet, vernarrt, verknorpelt, verstockt. Jetzt verstehen Sie vielleicht, warum Mose, dem, was er seinem Volk hinterlassen hat, und was bis heute in der Synagoge, im Volk Israel, das Grundbekenntnis ist, warum das beginnt mit Höre, Shema Israel, höre Israel. Wie wenn er die Menschen schütteln wollte, wenn sie mal in Synagogengottesdienst gehen am Freitagabend. Da spricht man auch miteinander, mit dem Nachbarn, wie wir es in der Kirche normalerweise leider nicht mehr tun. Man begrüßt sich und dann fängt einer an, ruft, Shema Israel, der andere, Shema Israel, höre! Jetzt müssen wir auf Gott hören. Nicht mehr unser Geschwätz ist wichtig. Der Mose hat ja als der große Vorläufer Jesu eine Ankündigung sondersgleichen gemacht, einen Propheten wie mich. Fürbitter wie mich, ein Erlöser wie mich, einer, der euch speist, wie ich's getan habe. Ein Erlöser wie mich wird der Herr erwecken aus dir und deinen Brüdern. Wie geht's weiter? Den sollt ihr hören. Nicht, was er für Wunder tut, ist wichtig. Hört, was er zu sagen hat. Ist doch peinlich. Neulich bei dem großen 80. Geburtstag des Hensler Verlags hat der Ministerpräsident also mich gesehen und hat gesagt, Herr Schäffbuch, ich war schon froh, dass er nicht gesagt hat, Herr Scheffold, dass mein Name sogar gewusst hat. Gell? Und hat ein paar Worte mit mir gewechselt. Am Abend habe ich kaum mehr meine Krawatte ausgezogen vor Ehre. Gell? Der Herr Minister, der Teufel persönlich, hat mit mir geredet. So heißt unser Ministerpräsident hier. Und wenn Gott mit mir reden will, dann denke ich, oh, jetzt habe ich heute noch nicht meine Bibel gelesen. Zum Leben eines rechten Christen gehört doch, dass seine tägliche Stille seine Bibel lesen. Das Essen habe ich nicht vergessen. Und den Süßstoff in meinem Kaffee auch nicht. Warum fällt mir so schwer, wie wenn das eine harte Pflicht wäre, wenn der heilige, ewige Gott mit mir reden will? Das ist eine Verkrustung, eine Verknorpelung, da ist in mir pelzig. Und da tröstet mich's nicht, wenn es immer wieder von den Jüngern heißt, sie verstanden nicht, was Jesus sagen wollte. Es war ihnen verborgen. Sie begriffen nicht, was Jesus sagen wollte. Da war es wie, wenn das Wort Jesu nicht eingedrungen wäre in sie. Wie Regentropfen am Regenschirm abprallen. Der Jesus hat das ja gekannt und hat im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld gesagt, die Sorge dieser Welt kann verhindern, dass das Wort eindringt. Geldsorgen. Je mehr wir haben, Geldsorgen. Ob es auch zum Abzahlen des Häusles reicht. Sorgen um Kinder, um Enkel. Sorgen um die Zukunft unseres Volkes. Mein Herz wie ist mit meinen Knochen? Die Sorge kann uns so besetzen wie im Winter, wenn Flüsse oder Seen zufrieren, zuerst am Rand sich das wie eine leichte Schicht ansetzt und in kurzer Zeit ist die Eisdecke zu. So können die Sorgen dieser Welt, die Begierden, das mich verlangt nach Dingen, mein Hören auf Gottes Wort kaputt machen. Man kann drüber erschrecken, wie es oft in der Seelsorge vorgekommen, dass viele Menschen noch ihren Konfirmationsspruch wissen und dass der sie begleitet durchs Leben. Wissen Sie Ihren auch noch? Ich habe einen mitten im Krieg bekommen. Da gab es gar nicht mehr Konfirmationssprüche. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Ich habe mich furchtbar geärgert, dachte, das ist ein Weihnachtswort. Und seitdem tröstet mich, mir ist der Sohn Gottes gegeben. Kennen Sie Ihren Spruch noch? Nicht? Aber viele lassen es dabei bewenden, bei diesem einen Häppchen eines Gotteswortes. Und dabei ist die Bibel voll mit herrlichen Worten Jesu, die alle eine Membrane werden können, dass der lebendige, ewige Gott heute zu mir redet. Ich kann bloß sagen, Herr, tu doch mein Ohr auf. In Evangelien wird berichtet, wie es einmal ein Taubstummer zu Jesus gebracht wurde. Taubstumme haben meist Sprechwerkzeuge, die könnten reden, aber sie haben nie von Kindertagen an Sprache gehört. Das Gehör klappt nicht. Sie brachten einen zu Jesus, der um und um verschlossen war. Und Jesus rührte ihn an, berührte seine Ohren und sprach, Hephata, tu dich auf. Es war wie ein Vollmachtswort, als damals Jesus über die tobenden Wogen gerufen hat, schweig und verstumme. Diesmal war es Wort, tu dich auf, wie Mose in der Wüste. Felsen geklopft hat und Wasser herauskam aus dem glühheißen Felsen. Tu dich auf! Der Herr Jesus kann dies Wunder tun, dass mein verknorpeltes, abgeschottetes Ohr gegen Gottes Wort, abgeschottetes Ohr geöffnet wird. Tu dich auf! Wir wissen es etwa von den beiden Jüngern Jesu, die nach dem Karfreitag heimgingen in ihr Heimatdorf. Alles vorbei. Betrübt sind sie da ihren Weg entlang geschlichen. Sie redeten von diesen Geschichten, dass Jesus ein großer Prophet war, mächtig in Taten und Worten. Jetzt haben sie ihn aufgehängt und jetzt haben wir nicht mal mehr ein Grab. Heute Morgen waren die Frauen am Grab und haben gesagt, sie hätten irgendwas von Engeln gesehen. Man weiß nie, was Frauen alles sich ausdenken, aber wir gingen dann auch hin zum Grab. Das Grab war leer. Und jetzt hat es keinen Wert mehr. Jetzt ist vorbei. Und Jesus sprach zu ihnen, O ihr dummen Leute, ihr Toren, ihr mit eurem trägen Herzen, dass ihr nicht versteht, was schon bei den Propheten in Psalmen steht. Und er öffnete ihnen die Schrift, dass sie es verstanden und nachher sagen müssen, brannte nicht unser Herz in uns. War es nicht bloß eine Sache für die Ohren, Ohrenschmaus? Durchgedrungen, dort wo eigentlich die Leitung des Ohrs hingehen soll, zum Herzen, dass unser Herz bewegt wird, Mitleid mit dem, was wir hören bei Menschen, die klagen, dass unser Herz bewegt wird von Freude über dem, was wir an Herrlichkeit im heutigen Tag sehen und hören. Unser Herz brannte da. Der Herr Jesus kann das fertigbringen, dass er nicht bloß die Schrift öffnet, sondern dass er auch Menschen öffnet. So oft hat Jesus gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Sie merken, es ist der Grundton, der durchgeht von Mose. Schema Israel, höre. Und Jesus kann es nicht bloß als Aufruf an uns richten, als Mahnung, sondern als Vollmachtswort, dass da bei uns etwas aufgeht im Herzen. dass wir, wie es heute heißt, hören, wie ein Jünger hört. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. So, Herr, kann wecken, öffnen, aufmachen, dass wir plötzlich etwas vernehmen, was wir noch nie gehört haben. Und die Christenheit wird erst dann wieder neues Leben bekommen, wenn ein paar Leute anfangen, über der Heiligen Schrift zu hören, zu lauschen. Wie wenn sie noch gar nie diese Geschichte, die jetzt gerade dran ist, gehört hätten. Herr, teil mir jetzt zu, was du mir zu sagen hast. Rede, Herr, dein Knecht hört, so hat's der junge Samuel gesagt. Rede, Herr, ich möchte hören. Ich möchte endlich auch was Vernünftiges, Bleibendes hören. Sie im Bibelkurs, Sie haben das Vorrecht, in den nächsten Wochen hinzuhören. Lassen Sie das Ihr Gebet sein, dass es nicht bloß vorbei rauscht, sondern dass es ganz tief in Ihnen hineingeht, weil Jesus geöffnet hat. Rede, Herr, so will ich hören, und die Andacht wird erfüllt, so heißt es im Gesangbuch. Alles immer wieder aufgenommen von dem, Gott öffnet mir das Ohr. Wir wollen recht hören. Der Bibel werden uns einige Anweisungen gegeben, wie wir recht hören sollen, was dabei herauskommen soll. Aber zuerst möchte ich Ihnen ein paar Erfahrungswerte geben, wie wir Hörhilfen rein menschlich haben können. Schreiben Sie bei jeder Verkündigung mit. Korntal haben Sie zwar immer wieder die Hälse umgedreht, ob da einer von der geheimen Staatspolizei da sitzt. Da war es gar nicht üblich. In Schondorf haben wir an jedem Platz in der Kirche so Oktavblöcke aufgelegt mit Kugelschreiber. Die Konfirmanden haben sehr schnell die Kugelschreiber mitgenommen und ein Oktavblatt für ihr Gemälde reingemacht. Aber man muss in Afrika ist selbstverständlich, dass man was zum Schreiben dabei hat. Tiefsten Afrika habe ich es erlebt, dass Tageslichtschreiber da ist und den bedient einer. Und schreibt die Hauptgedanken auf, damit die anderen, falls sie nicht wissen, was sie aufschreiben sollen, es wenigstens da vom Tageslichtschreiber von Leinwand abnehmen können. Ich möchte was mitnehmen. Am besten ist, wenn man ein Oktavheft hat, das hat man früher die kleinen Hefte geheißen für die Klavierstunden, schreiben Sie wichtige Gedanken, wichtige Formulierungen, wichtige Bibelworte auf. Und wenn Sie 3/4 Stunden warten müssen beim Zahnarzt und Angst haben, dann lesen Sie das. In der S-Bahn, wo man nicht... Die anderen lesen Bildzeitung. Kurzzeitgedächtnis. Das muss gerade eine halbe Stunde halten. Ich kann doch nicht alles in mein Langzeitgedächtnis aufnehmen. So groß ist mein Kopf nicht. Aber so für die nächste halbe Stunde reicht's. Wie ist deine Telefonnummer? Ah ja, gut, ja. Können Sie mal sagen, aufschreiben. Die Schlagzeile von gestern der Zeitung weiß ich nicht mehr. Die nehme ich kurz zur Kenntnis ins Kurzzeitgedächtnis. Aber morgen ist das schon wieder Schnee von gestern. Brauche ich nicht mehr lang merken. In dieser Zeit, in der wir das meiste von dem, was wir vernehmen, bloß geschwind, husch husch, aufnehmen, ist auch gefährdet, dass wir beim Bibellesen, beim Hören der Auslegung eines Gotteswortes, es auch bloß husch husch aufnehmen. Wir sagen so zu einem Ohr rein, zum anderen raus. Wir müssen auch manche Dinge ins Langzeitgedächtnis nehmen. Bewusst trainieren. Das heißt, wir müssen ausgeruht sein, wenn wir das Wort Gottes hören. Wenn ich von meinem Tagesgeschäft bloß geschwind überschalte jetzt zu meinem Bibellesen, da bin ich noch so erfüllt von allem, was mich bewegt, noch im Ruhestand, noch viel schlimmer als im aktiven Dienst, dass ich gar nicht richtig hinhören kann. Ich muss Pause einlegen. Früher war es wichtig, dass man einfach ein, zwei Choräle gesungen hat, als Abschottpolster vom üblichen Tageslauf. Wir müssen gewisse Stillhaltepausen bekommen. Oft am Telefon, wenn da jemand ist, rufe ich zu meiner klein gewordenen Familie, die meist bloß aus meiner Frau besteht. Sei doch mal ruhig in der Küche, ich möchte hören. Die anderen Geräusche müssen weg sein. Wenn ich wirklich etwas vernehmen soll, ich weiß von einem vielbeschäftigten Banker, wenn der in die Mittwochsbibelstunde kommt, dann steht er immer an die Säule gelehnt, bleibt stehen. Leute sagen, jetzt ist der Platz. Nein. Er ist so todmüde, dass er einschlafen würde, wenn er sitzt. Er muss stehen, ich möchte was mitnehmen. Hör Hilfen. Sammeln Sie für sich, was Ihnen hilft, zum Hören, zum Aufmerken. Vielleicht lesen wir auch die Bibel viel zu oft leise. Lesen Sie Ihren Bibelabschnitt laut. Und überlegen einmal, welches Wort gehört denn wirklich betont. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Welches Wort gehört betont in diesem 11-Worte-Vers? Alle, die fromm leben wollen, die fromm leben wollen in Jesus Christus, müssen sie wirklich Verfolgung ertragen, erleiden. Im Lautlesen, wenn wir uns überlegen, welches Wort gehört betont, hören wir ganz anders zu. Die Not oft bei Schüleraufführungen, wenn dieses herrlichste Stück von Tolstoi aufhört, ach, was betonen die genau gerade falsch? Bei unseren Laienspielen. Es begab sich aber zu der Zeit, aber was, nein, es begab sich zu der Zeit, als ein Gebot. Überlegen Sie, welches Wort gehört betont, wenn man es laut sagt, merkt man erst, wo geht's denn drauf hin? Dann merken Sie plötzlich, dass der Lukas sagt, gleich am Anfang, ich habe dir, lieber Theophilus, aufgeschrieben, alles wie Jesus anfing zu tun und zu lehren. Und jetzt geht's auf den zweiten Abschnitt der Apostelgeschichte, wie es weiterging, auch als Jesus gen Himmel gefahren war. Betonung macht's oft aus, erschließt uns alles. Sehen Sie selber nach Hörhilfen, aber noch viel wichtiger ist anderes. Wenn Gott redet, kann man erschrecken. Der Jesaja hat's erlebt im Tempel von Jerusalem, weh mir, ich vergehe. Der heilige Gott mit mir redet. Das Volk Israel unten am Berg Sinai, Mose, komm, geh du hinauf, hör du zu. Wir können das nicht ertragen, wenn Gott redet. Sie fürchteten sich. Wenn wir die Bibel aufschlagen, ist doch nicht, wie wir unsere Checkliste vornehmen, was muss ich noch beim Lidl und beim Aldi einkaufen? Höre, der Herr, der ewige Gott will mit dir reden. Eine heilige Ehrfurcht, damit Gott mit mir reden kann. Und ich will so hören, dass es auch zum Verstehen kommt. So wie der Jesus den Jüngern von Emmaus geholfen hat, dass sie verstanden. Das Leiden gehört ja zur Herrlichkeit Jesu. Gott erhöht die Erniedrigten. Dass uns Zusammenhänge erschlossen werden. Gehen Sie mal bloß dem einen Wort nach, dass Gott die Hochmütigen demütigt und die Erniedrigten erhöht. Wo das alles vorkommt. Schaffen Sie einen lila Bleistift an, streichen das überall an, fangen Sie mit den Psalmen an, da merken Sie, wie oft das der Grundgedanke Gottes ist, der dann in der Auferstehung Jesu Tat wurde. Wir wollen nicht bloß von biblischen Häppchen leben, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, sondern Zusammenhänge verstehen. Wir haben einen Gott, der kontinuierlich, nicht bloß zufällig was schafft, sondern in einem großen Zusammenhang, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Ich wünsche euch im Bibelkurs, dass euch die Zusammenhänge aufgehen. Und ich möchte so hören, Herr, hilf mir dazu, dass es zum Bewahren kommt. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Wo steht's? Ihr Schriftgelehrten. Bergpredigt. Ja. Bewahren in einem feinen Herzen bei der Auslegung vom Saatkorn. Also immer wieder. Lassen Sie mal von anderen Christen fragen, wo steht's? Und dann merken Sie, oh, kennt meine Bibel noch gar nicht, nicht? So dürften Juristen nicht schaffen mit ihrem Gesetzbuch. Die müssen wissen, was Paragraph 88 steht, gell? Ohne Aufschlagen. Nippersaal steht irgendwo da. Also, selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Die Not, Sie kennen die Geschichte sogar, der Landesbischof Sorg hat das bezeugt, dass er zu seiner Frau gesagt hat, wir wollen es heute Mittag doch nochmal klar machen, was Losungswort ist. Mittag wussten sie überhaupt nichts mehr. Kam irgendwas von Gott vor, gell? Also, bewahren. Da ist der Teufel, reißt es aus dem Herzen, hat er Jesus gesagt, so wie die Raben die Saatkörner da aufpicken. Aufpassen, dass wir das Wort Gottes bewahren. Vielleicht ist der Vergleich am falschen Ort, aber wenn Sie eine Duftflasche, die können auch sagen Weinfass, mit edlem Inhalt hatten und selbst wenn die Duftflasche leer ist, das Fass geleert, Sie werden es noch riechen am Geschmack, Geruch der Eichenbohlen, noch an dem bisschen, was fast zerstäubt in der Duftflasche ist, was drin war. So sollte man uns doch abspüren, wenn das Wort Gottes, das schaffende Wort Gottes in uns eingedrungen ist, dass unser Wesen anders geworden ist. Und ich möchte so hören, dass es auch zum Tun kommt. Bergpredigt, die im Augenblick der Bibellese dran ist, sagt Jesus am Schluss, wer diese meine Rede hört und tut, den vergleiche ich einer klugen Frau, die ihr Haus auf den Fels bauchte. Steht zwar vom Mann drin, aber einem klugen Menschen, der nicht auf modrigen Lehm baut oder auf Sand, sondern festen Grund. Wer diese meine Rede hört und tut. Heute Morgen im Gottesdienst wurde so eindrücklich gepredigt darüber, dass wir Menschen alle ein ruhiges Plätzchen suchen, wo keinem Menschen mehr begegnen, der uns auf die Nerven geht. Dann hat der Prediger gesagt, wir bringen uns selber doch mit unserer Unruhe. Wir halten es keinen halben Tag in der Ruhe aus. Da, wo ist ein Fernseher, wo kriegt man hier Zeitungen, wo kann man Postkarte einschmeißen? Unruhe. Wir kommen mit unserer Unruhe. Und er hat uns wichtig gemacht, sorge dafür, dass der Herr Jesus dein Herz stillen darf. Und jetzt, das habe ich gehört, und er soll jetzt Ende Juli durch den August in dieser Ferienzeit mit mir gehen, dass auch zum Tun kommt. Herr, stille du mein Herz, mein unruhiges Herz, dass ich nicht bloß ein ruhiges Plätzchen am Waldesrand suche, sondern dass du mein unruhiges Herz stillst. Hören und tun. Und ich will so hören, dass es zum Fruchtbringen kommt. Mein Leben soll doch umgestaltet werden durch Gottes Wort, dass Frucht herauswächst aus meinem Leben. Und dass mein Mund übergeht, dass ich von dem reden muss, was Gott mir gegeben hat. Liebe Schwestern und Brüder, hier ist eine Stelle, da leide ich immer etwas drunter. Dass wir Christen, auch wenn wir Geburtstagsgrüße schreiben oder Kondolenzbriefe, schreiben Gottes Segen oder herzliche Teilnahme. Das ist zu billig. Dann suchen Sie so lange in Ihrer Bibel oder im Losungsbüchlein, bis der Herr Jesus Ihnen ein Wort zuteilt für diesen trauernden Menschen oder für diesen Menschen mit seinem Geburtstag. Und ich möchte hier ein Wort zurufen, das mir heute wichtig wurde, dann schreiben Sie dieses Wort. Wir müssen wieder dazu übergehen, dass uns Gottes Reden so trifft, auch für einen anderen Menschen, dass wir es weitergeben können. Gottes Wort muss wieder elementar in unser Volk hinein. Und wir sind die Transformatoren, die es hineinnehmen können. Herr Jesus hat gesagt, was ich euch ins Ohr rede, das ruft von den Dächern, von den Flachdächern Israels. Heute wird man sagen, das schreit durch die Lautsprecher hinaus. Gebt's weiter, das Wort, das ich euch zugeteilt habe. Der Herr Jesus allein kann unser verkrustetes Herz öffnen. Soll eine Sehnsucht bekommen, Herr, tu mein Ohr auf. Lass mich nicht damit mich abfinden, dass auch die Jünger dich oft nicht verstanden haben. Ich möchte etwas Vernünftiges von dir mitbekommen, etwas Neuschaffendes, etwas, das Frucht bringt. Liebe Geschwister, Bekenntnis sei mir gestattet, je älter man wird, staunt man drüber, wie brandneu, wie aktuell, wie quellfrisch die Bibel reden kann. Und es ist schade um jeden Tag, da man nicht mit ganz großer, gespannter Erwartung auf Gottes Wort in der Bibel gelauscht hat. Nicht, weil die Bibel ein besonders heiliges Buch ist, sondern weil der Jesus gesagt hat über seinen Apostel und Propheten, wer euch hört, hört mich. Er will es als Membrane benutzen, diese Worte, dass er zu uns redet. So wie im Telefon drin ist ja bloß so eine kleine Metallscheibe, die durch irgendwelche Stromstöße in Bewegung gesetzt wird, dass wir Stimme hören. Ist ein Blechle. Ist Papier hier. Worte der Apostel und Propheten. Und der lebendige Gott will es benutzen, dass plötzlich ich sein Wort höre, wie wenn es bloß zu mir gesagt wäre. Und wenn unser Leben beinahe 100 Jahre alt wird, was ich niemand wünsche, und wir treue Leser der Bibel wären, hätten wir vermutlich bloß an einigen Stellen an der Oberfläche geritzt von der Herrlichkeit des Wortes Gottes. Und es ist so großartig, dass unser Herr Jesus für uns dieses Leben bestimmt hat, dass wir uns für ihn entscheiden können. Herr, ich möchte dein Reden hören. Und dass es in Ewigkeit weitergehen soll, dass er uns lehrt. Dem Grab von Kierkegaard in Kopenhagen, des großen Religionsphilosophen, steht es ja, dann will ich laben mich an Lebensbächen und ewiglich mit Jesus sprechen. Ach, da wird gar nicht mehr wichtig sein, was ich für Fragen habe und warum ist das so geschehen, so, dass er mich lehrt, die großen göttlichen Zusammenhänge. Und ich darf heute schon dran teilnehmen, wenn dies Wunder geschieht, dass wir uns das Ohr öffnen lassen. Größer als alle Wunder, dass ein Hämatom in kurzen Stunden heil werden kann, ist, wenn Gott unser Hören heilt. Darum wollen wir bitten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du darauf aus bist, dass du unser Hören, unsere Hörbereitschaft, unsere Hörfähigkeit heilst. Sprich du dein göttliches Hephata, tu dich auf über jedem von uns. Herr, wir wollen nicht bloß leben von ein paar Konserven, von einigen Dingen, die uns einmal wichtig wurden, von Kommentaren oder von auswendig Gelerntem, sondern wir wollen von lebendigen Worten leben, die du heute und morgen uns sagst. Lass uns du gespannt sein darauf, erwartungsvoll. Hilf uns, dass wir all das andere, was stören will, das schlimmer ist als alle Tinnitusgeräusche, als alle Ohrgeräusche, still werden muss, sodass wir von deinem Wort leben. Jetzt wollen wir gespannt darauf zugehen und uns das zum Gebetsanliegen machen. Öffne du uns das Ohr, dass wir hören können, wie Jüngerinnen und Jünger hören. Amen.